Mein Name ist Julia Heinrich. Ich komme von der Jugendinitiative oder besser gesagt mittlerweile von dem Verein Young and Queer Ulm e.V. Free
FM. Und damit herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Vielfalt Leben in Ulm. Heute mit Julia Heinrich von Young and Queer. Worum es bei dem Verband genau geht und wie wichtig diese Themen sind, das hört ihr jetzt.
Wir sind ein Verein, der sich einerseits um die Belange von queeren Jugendlichen kümmert, also von queeren Menschen zwischen 14 und 27 Jahren. Der Begriff queer ist jetzt vielleicht nicht allen ZuhörerInnen ein Begriff, aber darüber reden wir jetzt heute dann auch nochmal ein bisschen ausführlicher. Deshalb würde ich das jetzt einfach mal in dieser Stelle nicht erklären und dann ein bisschen vertagen. Also wir haben drei Säulen in dem Verein. Also wir haben einmal diese Jugendgruppe, wo wir eben uns alle zwei Wochen regelmäßig treffen und verschiedene Freizeitangebote miteinander realisieren. Momentan aufgrund der Corona-Pandemie haben wir das jetzt gerade tatsächlich zurückgestellt. Wir haben momentan keine Treffen. Dafür haben wir aber mehr Kapazität, uns um vereinsinterne Dinge zu kümmern und um die anderen zwei Säulen unseres Vereins, nämlich zum Beispiel die Öffentlichkeitsarbeit und die Aufklärungsarbeit. Also wir kooperieren und vernetzen uns ganz viel mit der Stadt Ulm, mit der Jugendbeteiligung, mit Jugendaktiv zum Beispiel, ist ein ganz wichtiger Kooperationspartner. Wo wir eben versuchen, diese queeren Themen so ein bisschen, also Vielfalt von Geschlecht und Vielfalt von sexueller Orientierung, so ein bisschen in die Bevölkerung reinzutragen und in die Stadt reinzutragen, damit es einfach sichtbarer wird und mehr darüber gesprochen wird und einfach dadurch auch Stereotype abgebaut werden. Wir haben zum Beispiel auch noch ein Aufklärungsprojekt, mit dem wir an Schulen gehen. Und wir machen eben als dritte Säule noch so ein Beratungsangebot, wo wir quasi sagen, okay, wenn Jugendliche Probleme haben mit ihrem Coming-out, mit diesen Fragen, mit Identitätsfragen, können sie auch uns kontaktieren und wir vermitteln dann weiter. Also zum Beispiel, wir sind eng in Kontakt mit anderen Beratungsstellen. Gerade in Ulm gibt es auch die Trans-Beratungsstelle für Trans-Menschen und Trans-Jugendliche. Da leiten wir dann zum Beispiel weiter und gucken, okay, was passt denn jetzt auf die Person? Genau, also sehr vielfältig, was wir machen. Ja, genau, ich mache das zusammen mit zwei anderen Personen, also meine zwei Kolleginnen. Das ist einmal die Sandra Nickel und die Julia Gann, die sind jetzt heute nicht hier beim Gespräch. Aber wir machen das zu dritt, also sind zu dritt im Orga-Team und arbeiten da ziemlich viel, damit das einfach, ja, damit Ulm ein bisschen bunter wird.
Und seit wann machst du da jetzt schon mit, beziehungsweise seit wann gibt es den Verein überhaupt schon?
Also der Verein ist entstanden aus einem anderen Verein. Ich weiß jetzt gerade das genaue Datum nicht, weil da war ich noch gar nicht in Ulm, als der entstanden ist. Also es war erst eine Jugendgruppe, also eine Initiative einfach, noch kein Verein. Und den gibt es bestimmt schon seit, also diese Jugendgruppe gibt es bestimmt schon seit 2015, 16 rum. Aber ein eingetragener Verein wurde es dann erst 2017. Das hat damals die Sandra Nickel mit dem damaligen Vorstand Bastian Golemski hieß der, hat es dann initiiert und einen Verein draus gemacht. Und den Verein gibt es jetzt seit 2017. Und ich selbst bin, also im Vorstand bin ich erst seit April letzten Jahres, aber ich bin, als ich nach Ulm gezogen bin, im Oktober 2017, bin ich quasi erst zur Jugendgruppe gegangen, selbst einfach, weil ich das cool fand, dass es sowas gibt und mich da angesprochen gefühlt habe und bin, genau, deshalb kannte ich den Verein davor schon einfach so, aber bin jetzt dann eben aktiv im Vorstand drin und weil ich es cool fand, da irgendwie mitzumachen und dann wurde der Platz frei und dann habe ich gesagt, ja, könnte ich mir vorstellen und wurde ich gewählt.
Ja, hast du ja vorher auch schon angesprochen, dass der Begriff queer vielleicht nicht jedem klar ist.
Ja.
Aber was vielleicht ein Begriff ist, was mittlerweile durch Medien und so weiter viele kennen, ist LGBTQ, LGBTQ+. Mhm. Aber da gibt es ja noch mehr. Da gibt es LBGQ, weiß ich nicht, ob ich das jetzt Englisch aussprechen soll oder nicht. Oder es gibt auch LSBTI. Wie sieht es da aus? Erklär mal.
Ja, das ist ein ganz schöner Dschungel. Also gerade die Community wenn man in der Community ist, wird man zwangsläufig mit sehr vielen Begriffen konfrontiert, was auch auf der einen Seite wichtig ist, aber natürlich auch erstmal Menschen erschlägt. Ich kann mal so eine Einführung geben, also welchen Begriff, also welchen Term ich benutze, der ist aber auch ziemlich ausführlich und wird auch oft verkürzt, ich mache es mal auf Deutsch, ist LSBTTIQA. Ich mache noch ein A dran für Asexualität, weil ich das nämlich auch sehr wichtig finde, weil dieses Thema extrem unsichtbar ist, auch innerhalb der Community. Ich weiß nicht, ich würde einfach mal die einzelnen Buchstaben kurz so sagen, was es bedeutet und was dahinter steckt. Und in diesem Zusammenhang können wir dann auch gleich den Begriff queer noch klären. Genau, ich fange einfach mal an. Also es fängt einfach an und wird schwieriger. Es fängt an mit L für lesbisch. Also ganz klar irgendwie einfach ja, weiblich gelesene Personen, die sich eben auch zu weiblich gelesenen Personen hingezogen fühlen und sich in Frauen verlieben zum Beispiel und mit Frauen in Beziehungen sind und so weiter und so fort. Dann schwul, ganz klar, also einfach das Gegenteil, dass irgendwie männlich gelesene Personen sich auch von Männern angezogen fühlen und genau, also ich führe das jetzt nicht so weit aus. Dann haben wir B für Bisexualität. Das sind quasi Personen, die sich von sowohl vom männlichen als auch vom weiblichen Geschlecht angezogen fühlen. Wobei dieser Begriff Bisexualität ist auch sehr offen. Also ist auch Definitionssache und ist jetzt nicht zwangsläufig in diesem binären System von Mann und Frau drin verortet. Also ist tendenziell auch, kann auch offen sein für mehr Geschlechter, also auch für Transpersonen und auch für nicht-binäre Geschlechter. Genau, das ist aber Definitionssache, wie die Person sich da selbst verortet. Das ist aber bei allen Begriffen der Fall. Genau, dann die zwei Ts, die bedeuten Ähnliches. Das erste T steht für Transsexualität, das zweite T für Transgender. Das ist eine Differenzierung, die ist für viele oft verwirrend, die jetzt nicht mega in der Szene sind oder irgendwie selbst, sage ich mal, trans sind. Also das Transsexualität oder Trans, sagt man mittlerweile einfach nur noch, beschreibt das Phänomen, dass Personen eben quasi auf die Welt kommen mit einem und denen ein Geschlecht zugewiesen wird bei der Geburt, mit dem sie sich irgendwie nicht selbst identifizieren können. Genau. Und es gibt einfach Menschen, also die sagen, okay, ich habe mit dem Term Transsexualität kein Problem. Ich finde es nicht schlimm, wenn ich sage, ich bin transsexuell oder ich so genannt werde. Andere sagen, okay, ich finde, da steckt dieses sexuell drin, obwohl das nichts mit Sexualität zu tun hat. Also es geht hier wirklich nur um Identität und um Empfinden einfach so, also wer bin ich eigentlich? Genau, und da kann man auch nochmal unterscheiden zwischen einem binärer Transsexualität, also zum Beispiel Personen, die sagen, okay, ich wurde quasi nach biologischen Merkmalen als Junge definiert, aber fühle mich als Frau. Das ist so klassisch binärer Transsexualismus oder Transsexualismus ist auch ein blödes Wort. So nach ICD-10, das ist so störungsmäßig, das gefällt mir gar nicht. Und umgekehrt halt auch. Und es gibt nicht-binäre Transsexualität, wo quasi so Menschen sagen, okay, ich wurde bei der Geburt irgendwie als beispielsweise als Junge definiert, aber ich fühle mich nicht als Junge, aber ich fühle mich jetzt eben auch nicht unbedingt als Frau, sage ich mal, sondern möchte mich da gar nicht so verorten. Und es ist alles eher flüssiger, so diese ganze Verortung. Also das sind halt, der Begriff Transgender ist tendenziell eher ein bisschen freier, so in der Definition. Genau, dann vielleicht noch kurz was zum Thema Intersexualität. Intersexualität ist tatsächlich ein biologisches Phänomen einfach, dass Personen geboren werden, deren primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale eben nicht den gesellschaftlich definierten Kriterien von männlich oder weiblich entsprechen. Das Intersexualität ist auch ein riesengroßes Phänomen oder ein riesengroßes Thema, wo auch ganz verschiedene Ausprägungen einfach da sind. Also es gibt einfach unterschiedliche Genkombinationen, dass zum Beispiel jetzt eine intersexuelle Person nicht ein klassisches, was heißt klassisch, aber einfach nicht XX oder XY-Chromosom-Kombination hat, sondern eine ganz andere. Klassisches Stichwort ist da das Turner-Syndrom. Es wird auch immer so als Krankheit dargestellt noch oder als Störung, was ich auch ziemlich problematisch finde und nicht richtig. Oder es gibt auch so eine hormonelle Intersexualität, dass einfach da die Hormonsynthese in der Nebennierenrinde nicht so funktioniert. Das ist so, androgenitales Syndrom ist da ganz klassisch, ist auch relativ häufig tatsächlich. Aber ist halt sehr unsichtbar, das ganze Thema. Und die Menschen werden oft auch dann recht früh Operationen unterzogen und auch MedizinerInnen raten dann Eltern oft, lass das Kind operieren und so, um das in irgendeine Kategorie zu drängen, was aber hochproblematisch ist, weil die Kinder sich da oft dann tatsächlich, weil das oftmals Entwicklungsstörungen nach sich zieht, einfach psychisch auch. Und ja, das Kind halt nicht entscheiden kann, was möchte ich eigentlich zu dem Zeitpunkt. Und eigentlich ist das eine Menschenrechtsverletzung. Und da setzt sich gerade Amnesty auch ziemlich viel dafür ein oder andere Organisationen, dass das eben besser wird. Aber es ist auch schon noch ein langer Weg, ja. Okay, jetzt bin ich beim I fertig und dann noch vielleicht das Q. Das ist der Überbegriff queer. Das ist einfach so ein Umbrella-Term oder so ein Oberbegriff einfach, wo quasi diese ganzen vorderen Buchstaben quasi subsumiert werden, aber eben auch noch andere Dinge drin sind, die jetzt nicht in diesen Buchstaben drin sind. Gerade zum Beispiel der Aspekt Verlieben, der auch abgekoppelt ist von Sexualität zum Beispiel. Oder auch eben Pansexualität zum Beispiel, also Personen, die sich auch jeglichen Geschlechts hingezogen fühlen oder wo Geschlecht überhaupt keine Rolle spielt, besser gesagt. Das ist so ein Sammelbegriff für eben alle Menschen, die eben in ihrer Lebensform, in ihrer Beziehungsform, in ihrer Sexualität, in ihrer Geschlechtsidentität eben nicht irgendeiner heteronormativen Vorstellung sozusagen entsprechen und davon abweichen. Das ist queer quasi, aber der Begriff ist auch schwer zu fassen. Genau. Und noch ganz kurz zu dem A am Fluss. Asexualität, ich hänge das immer gerne mit dran, weil das wichtig ist, das zu betonen. Es sind einfach Menschen, die kein sexuelles Verlangen verspüren in dem Sinne. Und das kann man auch wieder aufsplitten in aromantisch. Aber das führt jetzt zu weit einfach. Aber ich finde es auch wichtig, das immer noch zu benennen, dass es eben da auch Menschen gibt, die da jetzt nicht so dieses typische Verlangen haben und es trotzdem jetzt nicht irgendwie krank ist oder nicht irgendwie ein Resultat von einem Entwicklungstrauma oder von einer Missbrauchserfahrung ist, was den Menschen ganz oft aufgedrängt wird, dieser Satz, so ja, dann wurdest du bestimmt missbraucht oder so. Nee, so einfach ist es nicht.
Jetzt hast du ja schon super viele Sachen erklärt. Ja,
jetzt bin ich
auch aber was mich denn da zum einen interessiert, aber was man ja so oder so auch mitbekommt, da kommst du ja gar nicht dran vorbei, ist diese Pronomensache. Also gerade zum Beispiel, du hast ja schon gesagt, es gibt so viele Sachen, nicht binär, Transgender und so weiter und so fort. Wie ist es denn da? Also was gibt's für Pronomen? Für wen benutzt man was? Ist die Frage, jemanden nach dem Pronomen zu fragen, unhöflich? Da gibt es so viele Sachen. Ja. Willst du da vielleicht einfach ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, da kann ich auch noch was dazu erzählen. Da bin ich tatsächlich aber nicht ganz so krass im Thema drin, weil ich mich persönlich mit Pronomen nicht so, also für mich persönlich nicht so viel mit beschäftigt habe, aber so ein bisschen was kann ich dazu auf jeden Fall sagen, auch vielleicht aus meiner Perspektive selber noch. Also das Thema Sprache und Pronomen ist unheimlich wichtig und wird auch unheimlich kontrovers diskutiert teilweise. Also nochmal vielleicht, um eine Frage vorwegzunehmen von dir gerade, so ob das jetzt unhöflich ist, wenn man irgendwie Personen erstmal nach dem Pronomen fragt. Also ich aus meiner Perspektive sehe das nicht so. Ich sage das vielleicht hier auch mal ganz offen. Ich bin, also habe selbst einen Trans-Hintergrund und ich fand es immer schwierig, wenn man in dieser Transition drinsteckt, und man eben nach außen hin quasi jetzt eben, wenn man merkt, okay, oder wenn Menschen merken, okay, das ist irgendwie nicht ganz eindeutig zuordnenbar nach diesem, sag ich mal, was gesellschaftlich jetzt männlich oder weiblich ist, fand ich das immer sehr viel schlimmer und viel unangenehmer, wenn Menschen einfach für sich entschieden haben, ich nenne dich jetzt irgendwie, ich nehme jetzt das männliche Pronomen oder das weibliche Pronomen oder ich sage ihnen zu ihnen Herr oder Frau, obwohl das vielleicht gar nicht gepasst hat, anstatt ich hätte es viel besser gefunden, wenn ich irgendwie an der Kasse gewesen wäre oder irgendwo oder am Telefon, wenn man mich gefragt hätte. Erstmal so, okay, am Telefon sieht man mich nicht gut, das ist schwierig, aber dann, wenn ich irgendwo im öffentlichen Raum unterwegs bin, so, dass man mich einfach gefragt hätte, wie wollen Sie denn eigentlich angesprochen werden, wenn ich irgendwie zur Bank gehe und irgendwie da was abwickeln muss oder so und dann die Person erstmal fragt, so wie soll ich Sie eigentlich ansprechen, das hätte mir signalisiert, okay, die Person gegenüber ist irgendwie offen dafür und hat sich irgendwie mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt oder respektiert irgendwie auch einfach meine Individualität und fragt danach so und zwingt mir nicht irgendein Label auf. Deshalb, aus meiner Perspektive, finde ich das nicht unhöflich, wenn man danach fragt, dann hätte ich sagen können, ja, bitte das und das Pronomen. Aber das ist natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich. Und es gibt auch Personen, die sagen so, warum zur Hölle benutzen wir überhaupt noch Pronomen? So, das ist auch eine gerechtfertigte Frage manchmal. Aber da ist halt auch die deutsche Sprache einfach sehr, ja, doch sehr binär. Wenn man ins Englische guckt, ist es alles zumindest mit dem Gendern einfacher, weil da ist, the teacher ist halt der oder die Lehrerin und im Deutschen hast du halt immer noch so diese Geschlechtsbeziehung. Pronomen und Endungen, sage ich mal. Genau. Und naja, aber so, es gibt natürlich dann auch Menschen, die sagen, ja, ich wünsche mir halt irgendwie trotzdem auch ein Pronomen für mich oder für das, wo ich mich zugehörig fühle. Und es gibt da so Diskussionen, ob man dann eben neue Pronomen eben auch etabliert. Gerade so, ich glaube, bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es richtig sage. Ich glaube, so gerade so eine Mischung aus sie und er gibt es, so dieses sehr heißt das, glaube ich. Aber da bin ich tatsächlich nicht so krass im Thema drin. Aber das sind natürlich auch Diskussionen, die geführt wird, okay, ob wir dann wieder, ob wir neue Pronomen einführen. Und da kann ich jetzt gerade auch gar nicht so die Stellung dazu beziehen, weil es mich persönlich nicht betrifft, weil ich mit meinem Pronomen d'accord bin. Aber ich kann nicht sagen, wie es jetzt aus einer Sicht von einer Person ist, die kein Pronomen für sich hat. Genau. Ja, vielleicht so viel dazu.
Ja, so. Und also, das interessiert mich jetzt halt einfach, weil du extrem in der Materie sozusagen drin bist und dich dafür einsetzt und so weiter. So viele Leute, die jetzt halt sagen, es gibt nur zwei Geschlechter.
Ja.
Mich interessiert halt einfach die Argumentation, also wie du oder ihr als Verein vielleicht auch dagegen argumentiert.
Ja. Ja, das ist gar nicht so einfach. Womit man eigentlich immer kommen kann, ist, finde ich, ist das Phänomen der Intersexualität, weil das ist einfach ein biologisches Phänomen. Das ist da. Und allein das zeigt doch schon, dass aus einer biologischen Sichtweise, also dieses Naturgegebene, was man immer, womit auch oft dagegen argumentiert wird, womit gesagt wird, okay, aber ich meine, es ist von Natur aus, es gibt halt irgendwie die Chromosomenkombination oder die und es ist dann halt männlich oder weiblich. Und kann man sagen, ja, es gibt aber auch genug Naturphänomene, nenne ich das jetzt mal, die zeigen, dass es eben nicht so einfach ist, dass Menschen auf die Welt kommen, die eben keine eindeutige XX- oder XY-Kombination haben oder bei denen einfach der hormonelle Haushalt anders funktioniert und das eben dann nicht, dass dann nicht möglich ist, diese Person einer gewissen Geschlechtskategorie zuzuweisen. Und das zeigt ja, dass das Thema Geschlecht eigentlich sehr viel komplexer ist, als wir uns das oder als die Gesellschaft das versucht zu machen. Und dann werf ich halt schon die Frage auf, inwieweit nicht Geschlecht so ein Stück weit oder eigentlich doch auch sozial konstruiert ist. Wenn man sagt, okay, man nimmt gewisse Merkmale und diese Merkmale sind dann stellvertretend für ein Geschlecht. Also ich sage, keine Ahnung, das ist ja auch so gerade bei der Geburt, werden diese Geschlechtszuweisungen ja nach vollkommen willkürlich definierten Merkmalen vorgenommen. Also gerade so bei der Begutachtung von den Genitalien bei der Geburt von einem Säugling wird ja wirklich anhand von irgendwelchen willkürlichen Millimeterangaben, die irgendein Wissenschaftler vor, ich weiß nicht wie viele Jahren mal veröffentlicht hat, wird ja gesagt, okay, ab da ist es irgendwie ein Penis und ab da ist es eine Klitoris und so wird es dann gemacht und dann zugeteilt. Und das ist halt eigentlich, also es funktioniert halt so einfach nicht. Und also ich finde gerade dieses Phänomen Intersexualität kann man gut nehmen, um zumindest mit einer biologischen Seite zu kommen. Ansonsten, ja, vielleicht einfach, also am besten ist es, wenn man selbst irgendwie einen Hintergrund hat in die Richtung und dann irgendwie zeigen kann, hey, aber ich habe das so und so erlebt und so wahrgenommen und ja, vielleicht so auf die Person eingehen oder vielleicht gucken, vielleicht hat die Person selbst irgendwie, ich meine, alle Personen haben ja auf irgendeine Art und Weise oft was, wo sie eben nicht privilegiert sind oder zum Beispiel manche Personen sind, ich sage das jetzt ganz blöd, einfach stark übergewichtig und werden damit manchmal einfach, machen damit blöde Erfahrungen. Dann kann ich sagen, jetzt stell dir doch mal vor, wie das ist. Du weißt doch auch, wie es ist, wenn man irgendwie eine Norm definiert, wenn man irgendwie Kataloge anguckt oder Fernseher anguckt und sagt, das ist irgendwie die Normfigur, die du haben musst und die hast du halt auch nicht und wie fühlst du dich dabei? Und wenn dann von außen vorgegeben wird, aber das ist normal und das ist nicht normal, dass man vielleicht so ein bisschen versucht, auch einfach Emotionen von den Personen selbst anzusprechen, weil man sich dann oft besser reinversetzen kann, auch wenn das nicht genau dasselbe Thema ist.
Ja.
Ja, aber so argumentativ ist es schon manchmal echt schwierig.
Ja, das glaube ich. Aber also man muss auch sagen, zum Beispiel bei mir ist die Schulzeit jetzt noch nicht so lange her. Mhm. Und da kann ich schon auch ganz ehrlich sagen, dass das Thema eigentlich nie wirklich angesprochen wurde. Und deswegen fällt auch einfach die Frage, sollte das so mit in den Lehrplan aufgenommen werden? Gehört das dann, also sollte es in Zukunft zum Biologieunterricht gehören? Und was heißt in Zukunft eigentlich? Ist es ja, wenn man es so sieht, ist es ja eigentlich schon so überfällig. Aber einfach, dass es da auch gerade zum Beispiel beim Sexualunterricht, dass da mehr aufgezeigt wird als nur, ja, so und so haben Frau und Mann Sex.
Ja, genau. Ja, das ist ein ganz wichtiges und spannendes Thema. Also normalerweise, eigentlich ist ja dieser Part sexuelle, geschlechtliche Vielfalt im Bildungsplan tatsächlich drin mittlerweile schon. Das wird aber selten umgesetzt. Es ist oft so dieses Thema, das dann so ein bisschen hinten rausfällt, wo dann Lehrkräfte sagen, oh, wir sind so ein bisschen hinterher in der Zeit, oh, es reicht nicht mehr, das müssen wir streichen oder so. Es ist ganz oft auch natürlich das Problem, dass Lehrkräfte selbst einfach überhaupt nicht im Thema drin sind und einfach da überhaupt keine Berührung haben und das selbst mega unsicher sind und dann halt erst sagen, okay, ich könnte da jetzt auch keine Fragen zu beantworten, wenn da jetzt irgendwie SchülerInnen mich was fragen, dann versuche ich lieber das Thema zu umgehen. So. Und das ist halt das Problem, weil ich finde es so wichtig, dass man über diese Themen in der Schule spricht und zwar aber, also dass Personen in der Schule sprechen, die davon auch Ahnung haben. So. Weil man merkt es auch zum Beispiel gerade im Sexualkundeunterricht. Also was drin ist, eigentlich standardmäßig, ist schon auch das kurz was zum Thema Homosexualität. Aber ich finde es auch interessant, wie über diese Themen gesprochen wird. Also man hat irgendwie, wenn es um heterosexuelle Beziehungen, Lebensweisen, Sexualität geht, hat man diesen Aspekt Emotionen, Verlieben, Gefühle. Wie ist das, wenn ich in einer Beziehung bin? Wie fühlt sich das an, wenn ich mich verliebe? Und wenn man über Homosexualität spricht, dann redet man irgendwie über homosexuellen Sex. Und so haben Männer Sex, so haben Frauen Sex, das machen die. Das sind Praktiken. Es geht nicht um eine emotionale Komponente. Und das impliziert halt schon, dass bei homosexuellen Menschen oder Menschen, die eben nicht der heterosexuellen Norm entsprechen, dass es da dann, dass da halt keine Gefühle dabei sind. Und da geht es halt irgendwie immer nur um Sex. Und deshalb kommt dann dieses Bild so in die Köpfe, okay, queere Menschen sind wahrscheinlich einfach nicht beziehungsfähig und das ist irgendwie dann, ist das standardmäßig, ich meine, die sind ja irgendwie immer nur auf Sex aus und so. Und das ist halt irgendwie echt problematisch, weil dadurch dann halt gewisse Bilder, die gesellschaftlich da sind, halt reproduziert werden. Und ich finde, da muss man ansetzen. Also deshalb bieten wir auch diese Workshops an von Young and Queer, dass wir an Schulen gehen und dafür sensibilisieren und irgendwie SchülerInnen darauf aufmerksam machen, hey, aber wir sind selbst queer und ja, erfüllen wir jetzt deine Stereotype? Oftmals einfach nicht.
Und gerade bei diesen Workshops, ihr geht da ja an Schulen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, und klärt da einfach ein bisschen drüber auf. Wie ist da so die Resonanz?
Ach, durchmischt. Also überwiegend tatsächlich, das kann man nicht so pauschalisieren, weil ich habe solche und solche Erfahrungen gemacht. Es kommt auch sehr darauf an, in welche Schule man geht, in welchen Schultyp man geht, wie die Klasse zusammengesetzt ist. Wir haben da ein didaktisch ausgearbeitetes Konzept. Wir machen das methodisch. Wir haben da wirklich also 90 Minuten dann auch durchgeplant mit verschiedenen Methoden. Und es ist schon so, dass man, also es kommt, dass ja, wie gesagt, man kann es nicht pauschalisieren. Ich sage jetzt erstmal, geh mal drauf ein, vielleicht das Thema Schultyp. Es ist tatsächlich in einer Real- oder Hauptschule, kommt man besser an SchülerInnen ran als in der Oberstufe. Also klar, du hast auch in Haupt- und Realschulen mehr Widerstände da. Also wo du mehr SchülerInnen hast, die erst sagen so, aber meine Eltern sagen, das ist eine Krankheit. Oder wenn ich meinen Eltern sagen würde, ich bin schwul, die würden mich abstechen. So Sachen hören wir da. Aber die Leute sagen, was sie denken. Und da kann man mit arbeiten. In der Oberstufe bist du, oder auch gerade im Gymnasium, sind die SchülerInnen oft so drauf gepusht, auf Leistung, auf Funktionieren, auf Anpassungen, dass du da genau solche Meinungen drin hast, aber die würden da niemals genannt werden. So. Und da verbringen wir viel mehr Zeit damit, irgendwie halbwegs mal an die SchülerInnen ranzukommen und mal ein bisschen auch die Meinungen aus denen rauszuholen. Weil wir können nur mit den Leuten arbeiten, wenn wir auch ungefähr wissen, wo die Leute stehen und wenn sie auch also sich auf den Diskurs überhaupt einlassen. Ja, dementsprechend kann man das nicht so sagen, wo es besser läuft oder wo die Resonanz besser ist. Aber wir haben auch schon tolle Rückmeldungen bekommen von SchülerInnen, die gesagt haben, so, habt mir voll geholfen oder ich habe jetzt meine Meinung geändert tatsächlich. Und das ist natürlich wunderschön irgendwie, so dass man sieht, okay, es trägt Früchte.
Wie ist es dann mit Lehrern zum Beispiel auch? Also ich kann mich noch erinnern, an meiner Schule gab es schon so den einen oder anderen Lehrer, ja, der auch gerne mal im Unterricht komplett eigentlich, obwohl es nicht Thema war, irgendwelche Bemerkungen gemacht hat. Deswegen vielleicht, ich glaube, Schüler sind da oftmals ein bisschen offener, weil sie halt auch noch jünger sind, vielleicht auch schon Berührungspunkte, ja, vielleicht mehr oder weniger einfach damit schon hatten. Aber wie ist es mit Lehrern so?
Ja, also nochmal ganz kurz davor, bei SchülerInnen ist es halt so, da kommt es sehr drauf auf die Sozialisation an. Also klar, ja, auf das Elternhaus, was wird mir daheim vermittelt? Wie stehen meine Eltern zu diesem Thema? Ist das überhaupt ein Thema? Und wenn ja, wie? Also das kann man auch nicht so pauschalisieren, dass auch man sagt, junge Leute sind tendenziell offener. Wäre ich vorsichtig. Ich habe auch echt schon echt schwierige Erfahrungen gemacht mit jungen Leuten. Ich habe schon schwierige Erfahrungen gemacht mit Gleichaltrigen. Ich habe schon schwierige Erfahrungen gemacht mit Menschen, die auch jetzt nicht, also die studieren, wo man denkt, okay, in der Uni sind ja sowieso alle voll offen. Das kann ich so nicht unterschreiben. Bei Lehrkräften würde ich sagen, ist es wahrscheinlich ähnlich. Also kommt auch ganz drauf an, aus welchem Background die kommen, wie sie aufgewachsen sind, was für Erfahrungen sie selbst gemacht haben, wo sie selbst stehen, in welchem Umkreis sie sich bewegen, ob sie Berührungspunkte privat haben. Ich meine, es gibt vielleicht Lehrkräfte, die haben irgendwie ein Familienteil, das irgendwie homosexuell ist oder queer ist. Es gibt Lehrkräfte, die haben vielleicht selbst ein Kind, das sich als schwul geoutet hat zum Beispiel. Oder es gibt natürlich auch Lehrkräfte, die selbst queer sind. So. Aber es kommt halt sehr drauf an, ja, wo diese Personen stehen und wo die einen, ja, wie auch Lehrkräfte sozialisiert sind. Und da gibt es natürlich auch solche und solche. Und gerade so, also gerade meine Kollegin, die Sandra, hat auch schon von einer Lehrerin erzählt, das ist eine Rallye-Lehrerin, auch tatsächlich irgendwo hier im Umkreis, die schon ihren SchülerInnen beibringt oder erzählt, dass Homosexualität eine Krankheit ist. So. Und das ist halt, wenn du das hörst, dann wird mir schon so ein bisschen elend. Oder gerade auch, ich mache ja auch viel mit Jugend aktiv und der Jugendbeteiligung, und da hat vor kurzem auch eine Teilnehmerin erzählt, dass in ihrer Schule ein Lehrer ist, der manchmal auch so Sachen raushaut wie, ja, Homosexuelle sind keine Menschen, so in dem Sinne. Und das ist halt eigentlich verfassungswidrig, was der da sagt. Und also das hat mich auch echt schon, also ich habe schon viel gehört, aber das finde ich schon, habe ich auch gedacht, okay, da sind wir vielleicht schon ein bisschen weiter. Aber das sieht man halt, da gibt es auch in beide Richtungen solche und solche.
Ja, also da kann ich tatsächlich selber ganz kurz mal was erzählen. Es war in der Schule mal so, da ging es um, da wollten wir ins Kino gehen als Klasse, in den Film, wo es auch um Homosexualität ging. Und dann ging eine Riesendiskussion los, weil jemand, also es gab halt Leute, die sich einfach aus Prinzip schon mal nicht anschauen wollten aus diesem Grund, aber auch jemanden, der dann erzählt hätte, ja, schwul sein wäre ein Gendefekt und sowas. Da gibt's wirklich Geschichten über Geschichten, denke ich.
Ja. Ja, ja. Oder wir hatten auch mal vor einem Jahr einen Stand in Ulm beim Internationalen Tag gegen Homo, Inter, Bi, Transphobie und so. Und da kam auch eine Erzieherin auf uns zu und meinte, sie hat uns gefragt, ob wir denn schon unsere Hormone mal gecheckt hätten, weil sie ja schon davon überzeugt ist, dass auch Homosexualität oder sonstige Dinge in diesem Bereich auch viel mit hormonellen Stoffwechselstörungen zu tun hätten und so. Und wir dachten auch nur so, ja, schlecht, wenn sie das als Erzieherin denken.
Ja.
Und dann irgendwie, ja, dass man sie auf Kinder loslässt, ist halt schon auch ein bisschen problematisch.
Ja, absolut. Ja, gut, also ja, man sagt ja irgendwie immer wieder, also habe ich jetzt zumindest schon öfter gehört, ja, die Gesellschaft wird immer toleranter und so weiter. Als ist es vielleicht mal, was sagst du zu diesem Statement, sage ich jetzt einfach mal, aber auch, was muss vielleicht noch getan werden?
Ja, also ich finde das Statement an sich ein bisschen problematisch, weil es halt auch überhaupt nicht differenziert oder irgendwie reflektiert. Und ich, also was ich sehe, ist schon, dass diese Themen vermehrt auch auf den Tisch kommen und dass schon auch gerade die Stadt Ulm zum Beispiel, die macht jetzt durchaus auch was, um einfach so den Diversity-Aspekt irgendwie mehr zu betonen, gerade durch diese Podcast-Reihe jetzt hier. Also es ist nicht so, dass diese Themen nicht irgendwie relevanter werden und auch sichtbarer werden, auch gerade in Social Media, gerade Instagram oder so, und auch unter jüngeren Menschen geht da schon mehr. Und die haben auch einfach einen ganz anderen Zugang durch Internet, durch Social Media zu diesen Themen. Das würde ich schon sagen. Aber dass grundsätzlich irgendwie man irgendwie hingeht und sagen kann, hey, ich bin queer, und alle Leute sagen, ja, herzlich willkommen in meinem Leben und voll cool. Also das ist absolut nicht der Fall. A, ganz viele fragen dich erstmal, was ist denn das? Oder es kommt so, oh ja, okay, Also es ist nicht leicht und auch heute noch. Und ja, ich mache da auch heute noch ganz unterschiedliche Erfahrungen damit. Und ich glaube, gerade für Jugendliche ist es auch echt schwierig, diese Schere zu finden. Auf der einen Seite so dieser Zugang zu allem durch Social Media oder auch sonst einfach, wo alles auch einfach dargestellt wird, so schillernd und toll. Und ja, das ist das ist ja schon an manchen Stellen auch ein bisschen ein Lifestyle irgendwo. Und dann aber vielleicht auf der anderen Seite sie irgendwie ein familiäres Umfeld haben oder einfach in der Schule sind oder in der Klasse sind, die diesen Themen überhaupt nicht offen gegenüberstehen. Und dann aber sie für sich sagen, okay, ich finde das aber eigentlich voll schön und mir ist das voll wichtig und vielleicht auch für sich selbst erkennen, okay, vielleicht bin ich ja selbst irgendwie queer. Und dann irgendwie diese zwei Welten, die da aufeinander prallen, ich glaube, es ist ganz schwierig, da dann irgendwie für sich irgendwie einen Weg zu finden. So. Und dementsprechend würde ich sagen, es ist jetzt nicht so, dass jetzt alles voll toll ist und die Themen überhaupt nicht mehr voll selbstverständlich sind. Auch in Ulm ist da noch viel zu machen, auf jeden Fall. Also gerade so auch in Süddeutschland, also ich will jetzt nicht irgendwelche Klischees erfüllen, aber es ist einfach so. Also wenn ich jetzt in andere Städte gucke, so gerade so, ja doch, Köln, Berlin, ich meine, das ist nicht vergleichbar mit Ulm, um Gottes Willen, aber da ist es schon ein anderes Thema. Genau, und was man machen kann, finde ich immer wieder, immer weiter aufklären, immer weiter ansetzen an Schulen, an Einrichtungen, die eben mit Kindern, mit Jugendlichen arbeiten, wo man eben irgendwie, sag ich mal, die Leute auch noch möglichst früh erreicht damit und sensibilisieren kann. Also ja, ich finde gerade Aufklärung in Schulen ist extrem wichtig, aber auch zum Beispiel, dass man sagt, okay, man bietet eben auch für Betriebe oder an Arbeitsplätzen Diversity-Trainings an. Also man braucht halt eben auch Leute, die eben Ahnung davon haben und die Workshops machen und dass man die dann auch einlädt aktiv in den Betrieb, in die Schule, in den Verein, in die Partei von mir aus auch. Also einfach so, wo Menschen zusammenkommen und irgendwie gemeinsam arbeiten, fände ich es wichtig, wenn dieser Diversity-Aspekt einfach drin ist.
Ja.
Genau. Und wie gesagt, Diversity ist ja nicht nur Vielfalt von Geschlecht und sexueller Orientierung. Diversity ist ja sehr viel mehr als das. Da geht es ja auch einfach um Religion, um Ethnie, um ganz viele Themen. So. Über Inklusion ist ein Riesenthema, auch bei Diversity einfach. Genau. Und das fände ich wichtig, dass man da sensibilisiert, weil nur weil man selbst privilegiert ist, heißt es nicht, dass man das nicht hinterfragen muss oder sollte. Und sich überlegen muss, wie ist es denn aus einer Perspektive oder aus einer Perspektive von einer Person, die eben nicht privilegiert ist? Und wie würde ich mich da fühlen? Genau.
Wie, also vielleicht jetzt so zum Ende hin, gibt's was du vielleicht noch so auf dem Herzen hast oder was du generell einfach gerne an die Zuhörer weitergeben würdest zu dem Thema?
Ja, genau. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Thema Privilegien. Das finde ich unheimlich wichtig, dass auch, also gerade wir sehen es ja auch momentan jetzt mit dieser ganzen Bewegung um Black Lives Matter und so weiter und so fort, dass man auch als Person, die eben bestimmte Privilegien inne hat, zum Beispiel ich auch als weiße Person, dass ich trotzdem dieses Privileg hinterfrage und sage, okay, wo habe denn ich vielleicht aber auch Vorbehalte gegenüber Black People, gegenüber People of Color, obwohl ich vielleicht denke, das habe ich gar nicht. Wo sind denn diese, weil das passiert alles unbewusst. Diese ganzen Vorurteile, diese ganzen Mikroaggressivität und so weiter, das passiert alles unbewusst. Man merkt es oft gar nicht. Und dass man irgendwie die eigenen Privilegien auch mal hinterfragt, so. Und auch als Person, die nicht queer ist, so, sich denkt so, okay, aber warum haben es denn queere Jugendliche so schwierig, überhaupt mal, irgendeiner Person das zu erzählen? Woher kommt es denn? Und was kann ich vielleicht tun, damit es einfacher ist? Und nicht immer nur von der eigenen Lebensrealität auf die Lebensrealität anderer Menschen schließen und so sagen, so ja, aber was ist denn so schlimm dran? Mein Gott, das ist ja, kann man ja einfach sagen, weil so ist es eben nicht. Genau, das fände ich so voll wichtig, so als Fazit nochmal, so dieses Check Your Privilege. Genau, ja.
Alles klar, super, dann bedanke ich mich bei dir, dass du die heutige Folge vom Podcast mit uns aufgenommen hast.
Ja, danke auch. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein.
Free FM auf 102,6. For you to fly.